Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Oktober 2009. Das Internationale Olympische Komitee gibt den Austragungsort für die Olympischen Sommerspiele 2016 bekannt. Brasilien soll es sein. Auf den Straßen Rio de Janeiros feiern tausende Menschen. Die Cariocas, die Bürger Brasiliens zweitgrößter Metropole, freuen sich, ihre Cidade Maravilhosa, ihre wunderbare Stadt, der Welt von ihrer schönsten Seite präsentieren zu können.
Die Folgen dieser Entscheidung sind jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Die Immobilienpreise steigen, unzählige Menschen werden umgesiedelt. In den Favelas, den armen Vierteln der Stadt, wird die sogenannte Befriedungspolizei eingesetzt, um Ordnung zu garantieren. Hotels für Touristen entstehen. Die ganze Stadt wird herausgeputzt.
Bereits zur WM 2014 wurde Brasilien auf der Bühne des internationalen Sports in glänzendem Licht präsentiert. Das Land steht im Mittelpunkt der internationalen Presse und kann die Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht verstecken. Massenhafte Demonstrationen im Land machen dies deutlich. Die Bürger kämpfen um ihre Grundrechte, wie das Recht auf Wohnen und soziale Sicherheit, Recht auf Bildung, Freiheit des Kulturlebens und Mitsprache bei Stadtkonzepten. Vor allem kämpfen sie dafür, die massiven Investitionen für Großbauprojekte wie beispielsweise die Umstrukturierung der Hafengegend in Rio, den Bau eines Golfplatzes und von Luxus-Apartments nicht nur zugunsten der reichen Bevölkerungsteile auszugeben. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auseinander.
Gab es auch positive Entwicklungen und wie können politische Entscheidungsprozesse beeinflusst werden? Diese und andere Fragen stellen wir uns als Projekt Menschenrechte Brasilien aus dem Allerweltshaus Köln mit unserem derzeitigen Themenschwerpunkt Recht auf Stadt. Apropos, wussten Sie, dass die Kommunen Köln und Rio de Janeiro seit 2011 Partnerstädte sind?
In wenigen Tagen wird Brasilien Schauplatz eines der größten Sportevents weltweit sein und mit den 31. Olympischen Spielen der Neuzeit viele Blicke auf sich ziehen. Eigentlich sollten die Sommerspiele für Brasilien eine Bühne darstellen, um sich als aufstrebende Weltmacht zu profilieren. Stattdessen werden sie nun in einem Land stattfinden, das schwer durch eine wirtschaftliche und politische Krise geschüttelt ist. Die Wirtschaft befindet sich in der schlimmsten Rezession seit den 1930er Jahren. Ein massiver Korruptionsskandal versetzt die Bevölkerung in Wut, und die demokratisch gewählte Präsidentin der Arbeiterpartei PT, Dilma Rousseff, ist seit einigen Monaten durch ein fragwürdiges Amtsenthebungsverfahren von ihrem Posten suspendiert.
Wie sieht nun die Situation in Rio vor den Olympischen Spielen aus, also einer weiteren Großveranstaltung, die die Stadt finanziell stark belastet? Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Bundesstaat sich extrem verschuldet hat und praktisch pleite ist. Sozialleistungen und Löhne von öffentlichen Angestellten können nicht mehr ausgezahlt werden. Der Unmut gegen Olympia steigt.
Phyllis Bussler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wirtschafts- und Sozialgeografischen Institut der Universität zu Köln. Seit Jahren beobachtet sie die Auswirkungen von Großsportevents in Brasilien, speziell in Rio de Janeiro. Sie erklärt:
Rio selbst hat ein Interesse, weil es diese Spiele nutzen kann, um City Marketing und City Branding zu betreiben. Also Rio inszeniert sich im Prinzip als Stadt des Sports.
Die Austragung von Großsportereignissen und die Kommerzialisierung des Sports geht einher mit einer neoliberalen Stadtentwicklung. Ein Bild, das auch in Rio de Janeiro weit verbreitet ist. Die Psychologin Rosana Serafim Bonguardo aus Rio de Janeiro bestätigt:
Da visibilidade, né, para o Rio de Janeiro, isso é importante, uhum. Pelo turismo, gira dinheiro em torno disso.
Rio de Janeiro wird für die Öffentlichkeit sichtbar. Der Tourismus wird gefördert und es dreht sich alles Geld. Rio möchte sich der Welt also als eine angenehme Stadt präsentieren. Letztendlich geht es mit der Austragung der Panamerikanischen Spiele, der WM und auch den Olympischen Spielen darum, ein neues Image in die Welt zu tragen, mehr Investoren anzuwerben und den Tourismus weiter auszubauen. Dafür werden die Olympischen Spiele genutzt. Hat der Olympiageist heute also gegen Wirtschaftsinteressen verloren?
In der Olympischen Charta heißt es, Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung des Menschen zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern.
Rios Bürgermeister Eduardo Paes betont, dass öffentliche Gelder eingespart wurden und es nach Olympia keinen Leerstand von Stadien und anderen Bauten geben werde. Dies sei die eigentliche Goldmedaille, auf die Rio hintrainiert habe.
Der offizielle Diskurs, dass weite Teile der Bevölkerung einen Nutzen von den Umbaumaßnahmen in ihrer Stadt hätten, ist jedoch fragwürdig. Auf Kosten der Bevölkerung werden Mittel verschoben. Viele Zwangsräumungen fanden statt. Das Comité Popular da Copa e das Olympiadas, das sich in Rio für soziale Gerechtigkeit und das Recht auf Stadt einsetzt, schätzt, dass 4000 Familien in Rio bisher für die Spiele umgesiedelt wurden. Auffällig ist, dass solche Zwangsräumungen häufig dort stattfinden, wo die Grundstückpreise sehr hoch sind. Und dass diese Räumungen nicht selten mit Gewalt einhergehen, sogar auch gegen Kinder und Jugendliche.
Jens Koniszewski, Lateinamerika-Referent der Children Win-Kampagne der internationalen Entwicklungsorganisation Terre des Hommes, erläutert dazu.
Insbesondere in Brasilien, also bei der WM und auch jetzt bei Olympia, kann man zwei Hauptfelder aufzeigen, wo es große Risiken für Kinderrechtsverletzungen gibt. Das ist einmal im Bereich Wohnungswesen, also insbesondere durch die Zwangsräumung von Gemeinden. Und der andere Punkt ist die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, insbesondere staatlicherseits.
Das Thema Sicherheit spielt in Brasilien immer wieder eine Rolle. Die Unidade de Polícia Pacificadora, die Befriedungspolizei, konzentriert sich in Stadtbereichen mit Sportstätten für WM und heute Olympia, sowie in touristisch relevanten Zonen, vor allem auch auf Favelas, die auf begehrtem Baugrund stehen. Seit 2005 sind in Rios Armvierteln immer mehr extralegale Tötungen durch die Befriedungspolizei UPP bekannt geworden. Zielscheibe: besonders afro-brasilianische Straßenkinder und Jugendliche. Und die angebliche Drogenproblematik der Armenviertel wird von Bürgermeister Eduardo Paes und der Polizei gern als Vorwand genommen, um die Viertel zu säubern und um Umsiedlung zu veranlassen.
Aguento ser real, como se faz necessário, tiozão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua. Só que meu brilho no meu olho, os falsos já recuam.
Dass Gemeinden in Rio de Janeiro vertrieben oder zwangsgeräumt werden, ist kein neues Phänomen. Großsportevents und die Tourismusbranche dienen als Legitimation für Räumungen.
Ein Beispiel dafür ist die Villa Autódromo. Die Siedlung liegt an den Gewässern der Lagoa de Jacarepaguá in der Nähe des wohlsituierten Viertels Barra da Tijuca. Sie hat es geschafft, durch jahrelangen Widerstand die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Schon seit den 1990er Jahren kämpfen die Bewohner um das Bestehen ihrer Gemeinde. Zunächst sollte diese dem Erdboden gleichgemacht werden, weil sie einen angeblichen ökologischen und ästhetischen Schaden für die Stadt darstellte. Gründe, die jedoch die Defensoria Pública, die Pflichtverteidiger der Bewohner, widerlegen konnten.
Mit den Olympischen Spielen wird die Thematik plötzlich wieder aktuell. Die Siedlung steht ausgerechnet der Zufahrtsstraße zum Olympischen Dorf im Weg. Tausende Bewohner wurden zwangsgeräumt.
Vertrieben, um wieder vertrieben zu werden? In den 1960er Jahren als Fischersiedlung entstanden, wurde die Villa Autódromo zum Wohnsitz von Familien, die aufgrund des boomenden Immobilienmarktes aus zentralen Favelas von Rio de Janeiro vertrieben wurden. Im Jahr 1998 wurde den Bewohnern offiziell ein Wohnrecht von 99 Jahren zugesprochen. Zu Recht, Sogar die vorhandene Infrastruktur, Elektrizität, Wasserversorgung und Kanalisation hatten sie selbst geschaffen. Die Villa Autódromo war keine jener informellen Siedlungen oder Favelas in Rio, die durch ihre Gewalt bekannt waren, sondern eine friedliche Gemeinde, die sich selbst verwaltete.
Nach langem Kampf mit den Behörden wurde die Villa Autódromo und damit knapp 600 Familien Anfang des Jahres geräumt. Das alles, um dem olympischen Dorf und damit für 16 Tage den Sportlern eine Unterkunft zu geben, von der sie nur 10 Minuten zur Sportstätte benötigen.
Im Gegensatz dazu brauchen viele in die Peripherie umgesiedelte Arbeiter jetzt täglich bis zu 4 Stunden, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Es sind nur noch wenige Familien übrig, die dem wachsenden Druck von außen standhalten und nicht den Baggern das Feld überlassen haben. Die Interessen der Anwohner spielen bei Baumaßnahmen im Rahmen von Großsport-Events eben keine Rolle. Philipp Busler:
Es geht um die Interessen von Investoren und von Immobilienfirmen. Und natürlich gibt es eine kleine, vielleicht auch eine größere Elite vor Ort, die davon profitiert. Und die WM und jetzt die Olympischen Spiele sind eigentlich nur als Anlass dazu zu sehen, diese Räumungen und diese Interessen zu legitimieren.
Nach Protesten der Bewohner wurde schließlich mit den einzelnen Familien verhandelt. Später wurde Druck ausgeübt auf jene, die nicht auf die Vorschläge eingingen und ihr Haus nicht verlassen wollten. Sobald sie doch ihre Häuser verließen, standen schon die Bagger bereit.
Wohin wurden die Familien nun umgesiedelt und in welcher Form wurden sie entschädigt?
Das sind keine einfachen Fragen. Teils wurden sie ausbezahlt, teils in Häusern des Sozialprogramms Minha Casa, Minha Vida, übersetzt Mein Haus, Mein Leben, untergebracht. Beispielsweise in die Wohnung des Parque Carioca, der extra für vertriebene Familien gebaut wurde. Um dort leben zu können, müssen sie jedoch hohe Kosten tragen. Mit niedrigem Einkommen und ohne festen Arbeitsvertrag, den die meisten nicht haben, sind die Chancen, dort zu leben, gering.
Andere wurden über Sozialmieten entschädigt. Die Regierung übernimmt monatlich einen Teil der Miete, etwa 400 Reais, knapp 100 Euro also, was nicht gerade viel ist. Zudem zahlt die Regierung häufig nicht pünktlich. Auch das Programma Chavi por Chavi, Schlüssel gegen Schlüssel, das für umgesiedelte Familien ein neues Haus als Ersatz in der Nähe vorsieht, konnte sich nicht durchsetzen. Es gab nicht genügend Kapazitäten für alle. Seit 2009 wurden in Rio insgesamt fast 80.000 Menschen geräumt. Ersatz allerdings erhielten nur wenige.
Unter der neuen rechtskonservativen Regierung wurden in den letzten Wochen drastische Kürzungen im Gesundheits-, Bildungs- und Kulturwesen angekündigt. Vereinzelt wurden Ministerien zeitweise komplett geschlossen. Das Argument: Man müsse aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Krise sparen. Gleichzeitig wurden die Gehälter des neuen Parlaments angehoben. Dort sitzen übrigens nur weiße Männer aus der Oberklasse, unter ihnen viele Lobbyisten und Unternehmer. Nicht gerade repräsentativ für eines der kulturell und sozial vielfältigsten Länder Lateinamerikas.
Auch das Recht auf menschenwürdiges Wohnen ist gefährdet. Der brasilianische Interimspräsident Michel Temer hat starke Einsparungen für das staatliche Wohnungsbauprogramm Minha Casa, Minha Vida angekündigt. Auch Subventionen für die ärmsten Familien wie das unter der Regierung Lula begonnene Sozialprogramm Bolsa Familia, das Millionen von Menschen aus der extremsten Armut verhalf, sollen gekürzt werden. Die Wohnungslosenbewegung MTSD bezeichnete die Entscheidung als symptomatisch für die Rückschritte in der Sozialpolitik.
Und in Rio? Von der Villa Autódromo sind heute nur noch vereinzelte Ruinen übrig geblieben. Mittendrin steht symbolhaft eine Kirche, in einem signalfarbenen Orange, gestrichen von den Familien, die bleiben durften. Maria da Penha hat den Widerstand der Villa Autódromo angeführt und ihm ein Gesicht gegeben. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wurde ihr ein Preis für ihren ausdauernden Kampf und Mut verliehen. Am gleichen Tag ließ Rio de Janeiro ihr Haus abreißen.
Und die anderen Familien? Phyllis Busler erklärt:
Jetzt ist der neueste Stand so, die letzten 20 verbleibenden Familien bekommen ein neues Haus in der Villa Autódromo. Das ist bisher das Versprechen. Sie sind jetzt erstmal in Containern untergebracht und in der Zeit sollen diese neuen Häuser gebaut werden.
Auch in Sachen Umwelt haben die Olympischen Spiele 2016 immer wieder Schlagzeilen gemacht. Pro Tag verschmutzen tausende Liter ungeklärtes Abwasser die umliegenden Gewässer. Gerade die Guanabara-Bucht, in der auch die olympischen Wettkämpfe im Segeln ausgetragen werden, geriet in die Schlagzeilen. Allein zwischen Februar 2014 und Oktober 2015 wurden 12 Tonnen tote Fische eingesammelt und entsorgt. Die komplette Reinigung der Bucht zu Beginn der Olympischen Spiele scheint fast unmöglich.
Esta cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa desde o tempo da vovó. Tem problema vitalício renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró.
Und wer profitiert letztendlich von den Olympischen Spielen? Wer gewinnt und wer verliert?
Unter Berücksichtigung der gemeinsamen Logik unseres Finanzsystems spielt Geld eindeutig eine Schlüsselrolle. Es geht also genauso weiter. Das neue Image von Rio ermöglicht, dass sich Finanzinteressen und Strategien auf die Erzeugung von neuem Kapital konzentrieren.
Die Aktivistin Caro Oliveira von der sozialen Bewegung für kostenfreien öffentlichen Nahverkehr, MPL, beschreibt die Lage bei einer Veranstaltung im April in Bonn.
Die Auswirkungen dieser Großveranstaltungen bringen letztendlich mehr Konsumenten und auch eine positive Berichterstattung für die Regierung. Die großen Veranstaltungen führen aber auch dazu, dass Investitionen getätigt werden und Veränderungen in der Stadtentwicklung und Stadtplanung stattfinden. Im Fokus stehen Orte, die interessant sind für die Öffentlichkeit und die Stadt. Es kommt zu einer Gentrifizierung.
Auseinandersetzungen also, die in vielen Städten Europas und auch in Deutschland aktuell sind. Ob in Hamburg mit den Kontroversen um den Bau der Elbphilharmonie, Stuttgart 21, Zwangsräumungen in Berlin oder die Entscheidung um das Heliusviertel in Köln-Ehrenfeld. Auch hierzulande gibt es viele Beispiele, die den Interessen des Finanzkapitals unterliegen. Aber auch viele Menschen, die sich dagegen stellen und ihr Recht auf Stadt artikulieren. Bereits 1988 wurden für die Olympischen Spiele in Seoul 700.000 Menschen zwangsgeräumt. 1992 Olympische Spiele. In Barcelona werden Sinti- und Roma-Siedlungen aufgelöst. Und auch die Organisatoren im russischen Sotschi räumten 2014 während der Olympischen Winterspiele unter dubiosen Bedingungen ganze Wohnviertel.
Und in Rio? Ein Jahr vor Olympia wurden in Brasilien knapp 13 Milliarden Euro für das Event berechnet. Davon werden knapp 2 Milliarden durch private Sponsoren bestritten. Weitere 8 Milliarden Euro werden als Infrastrukturmaßnahmen gewertet. Diese sollen als dauerhafte Hinterlassenschaften der Spiele auch der Bevölkerung zugutekommen. Dazu zählen unter anderem der Ausbau der U-Bahn in Rio, Schnelltrassen für Buslinien und Umweltprojekte, aber auch eben fragwürdige Projekte wie der Bau des Olympischen Dorfes. Phyllis Bussler ergänzt:
Die Investitionen, die getätigt werden, begrenzen sich auf ein sichtbares Gebiet der Stadt, einen sogenannten Korridor, der sich von der Nordzone in der Höhe des Maracanã-Stadions bis in die Südzone nach Barra de Tijuca erstreckt. Das sind die Gebiete, in denen die Olympischen Spiele stattfinden. Und dort wurde dann investiert, dort wurden diese polizeilichen Pazifizierungseinheiten eingesetzt. Und das sind genau die Orte, die eben aber auch für Besucherinnen, für Touristen aufgewertet werden sollen. Dementsprechend wird sich nach den Bedürfnissen dieser Besucher und Besucherinnen orientiert und nicht nach denen, die dort wohnen. Es wird sehr viel Geld für Prestigeobjekte ausgegeben.
Das Olympische Dorf bekommt unter dem Aspekt der angeblich nachhaltigen Stadtziele einen schalen Nachgeschmack. Laut Bürgermeister von Rio, Eduardo Paes, soll die Stadt nach den Spielen sicherer und gerechter sein. Viele Einwohner Rios, wie auch Rosana Bonguardo, bezweifeln dies allerdings.
Wir wissen nicht, wie es im Nachhinein aussehen wird. Denn alles passiert hier unter Zeitdruck und wird so dargestellt, als würde es zur angemessenen Zeit und nur in dem Rahmen geschehen, der notwendig ist. Und keiner weiß genau, wie es später sein wird, besonders was das Thema Sicherheit und Gewalt angeht.
Die Quadratmeterpreise entlang der Infrastrukturmaßnahmen sind bereits jetzt schon stark angestiegen. In manchen Regionen mit Preissteigerungen von beinahe 500%. Die Wohntürme des Olympischen Dorfes sollen im Übrigen nach den Spielen in 3600 Luxus-Apartments umgewandelt werden. Einen Namen für diese Anlage gibt es bereits schon: Ilha Pura, die reine Insel.
Die Olympische Charta betont die Würde jedes Menschen und verkündet: Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung des Menschen zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Wird die Bevölkerung des nächsten Austragungsortes der Olympiade noch jubeln, wenn das Internationale Olympische Komitee ihre Stadt auserwählt hat?
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air, Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus, in Kooperation mit dem Projekt Menschenrechte Brasilien. Weitere Informationen auf www.allerweltonair.de sowie auf der Seite des Projektes www.allerweltshaus-brasilien.de oder bei Facebook Menschenrechte Brasilien Allerweltshaus e.V. Até a próxima, bis zum nächsten Mal. Sprecherinnen und Sprecher waren Clara Kintrup, Vanessa Brinktrine, Fernanda Oliveira, Laila Himbert, Tobias Gallagher und Nikolaus Reg. Redaktion: Laila Himbert, Fernanda Oliveira, Constanze Lemmerich und Ariane Detloff.
Pensando no asfalto, bate do alto, composto no ar, eu vou cantar.